Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
HR1 am Sonntag, der Talk mit Robert Müller-Grünow. Er ist Duftexperte. Sie entwickeln mit Ihrem eigenen Unternehmen in Köln seit 15 Jahren Duftstrategien. Sie sind ein Duftunternehmer. Mir fällt sofort ein, wenn ich an Duft denke, dieses typische, ich kann die oder den nicht riechen. Wir alle wissen, was damit gemeint ist. Ist es wirklich so, dass der Geruch dafür zuständig ist, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht?
Absolut. Also der Duft wirkt unmittelbar. Das heißt, Sie haben, wenn Sie einen Menschen treffen, sofort eine emotionale Reaktion und die geht aber weit über den reinen Riechsinn hinaus.
Sofort? Also ist es wirklich so eine ganz schnelle Entscheidung?
Genau, es ist der einzige Sinnesreiz, der nicht rational gefiltert werden kann. Das heißt, Sie haben eine unmittelbare Reaktion. Es geht sofort, wird das Duftmolekül in elektrische Impulse übersetzt und im limbischen System erzeugt der Duft dann eine emotionale Reaktion. Immer. Und es gibt ja keine duftneutrale Situation oder auch keinen duftneutralen Menschen. Das heißt, Sie haben sofort eine Reaktion und die ist sehr komplex und rein emotional.
Ist es dann wirklich der Duft des Menschen oder ist es das Gesamtbild, ich mag jemanden, kann jemanden riechen oder nicht?
Genau, es geht da eigentlich auch ganz einfach um Fortpflanzung, um gesunde Fortpflanzung und letztlich, ob Sie jemanden riechen können, also eine Frau zum Beispiel riechen können oder nicht oder ob eine Frau einen Mann riechen kann oder nicht, bestimmt, ob man letztlich gesunde Nachfahren zeugen kann.
Ja, aber weil Sie und ich, wir wollen uns ja nicht fortpflanzen und unser Techniker Felix, der vor der Scheibe sitzt und dafür sorgt, dass diese Sendung ins Radio kommt, ja auch nicht. Aber man hat ja so dieses Gefühl, es kommt jemand rein und ich dachte bei Ihnen, ach ja, sympathisch.
Ja, das hat sicherlich auch damit zu tun. Also das ist Sie haben unmittelbare Reaktion und Sie haben bestimmte Präferenzen, ja, und andere Düfte zum Beispiel mögen Sie nicht oder Körpergerüche. Wie das bei gleichgeschlechtlichen Menschen ist, weiß ich gar nicht so genau, aber bei unterschiedlich geschlechtlichen hat das wirklich eine Funktion, nämlich die Idee, das Immunsystemprofil zu kommunizieren.
Das müssen Sie erklären, zum Beispiel. Also was kommuniziert man?
Ja, welche Ausprägungen Ihr Immunsystem hat, um eben ein möglichst konträres Bild zu haben zum Gegenüber, um damit wiederum gesunde Kinder zeugen zu können.
Also Gegensätze müssen sich anziehen.
Genau.
Wie beeinflusst denn dann das, was ich auftrage? Also morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, mache ich einmal so Parfum drauf. Ist das eine Manipulation?
Ja gut, das ist Eigenmarketing sozusagen. Also Sie versuchen im Grunde das zu verstärken, Ihre Charaktereigenschaften vielleicht zu verstärken, die Sie vermeintlich haben, also die Sie denken zu haben. Und das ist Manipulation. Ja, Sie machen sich attraktiv, so wie Sie auch versuchen, sich gut anzuziehen vielleicht, ja, oder bestimmte Farben aussuchen, die Ihnen stehen. Das ist mit Duften ähnlich.
Ja. Das ist ja so, dass ich manche Düfte, manche Menschen mag. Ich kann sie riechen über eine gewisse Zeit, dann kommt die Trennung. Ja, also ein Pärchen zum Beispiel, das ich dann nicht mehr riechen kann. Ist das so, dass sich diese Attraktivität tatsächlich über den Geruch verändert?
Absolut. Also wenn Sie sich nicht riechen können, haben Sie eigentlich keine Chance, eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten.
Aber wie geht das, dass man es mal mochte und dann nicht mehr?
Zum Beispiel durch Hormone. Und es gibt halt Langzeitstudien, das ist ein gutes Beispiel eigentlich, die angefangen wurden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre von verschiedenen Universitäten. Die haben Paare untersucht, die zusammenkamen, als die Frau die Pille genommen hat. Und damals waren die sehr stark dosiert noch. Also es gibt eben die Untersuchung, die zeigt, dass Frauen, die damals die Pille genommen haben, den falschen Partner gesucht haben, weil ihr Präferenzsystem sich gedreht hat durch die Pille, durch die Hormone oder Hormonveränderungen. Und die Scheidungsrate der Paare, die zusammengekommen sind, während die Frau die Pille genommen hat, ist hochsignifikant viel höher als bei Paaren, die zusammengekommen sind, während die Frau die Pille nicht genommen hat.
Bevor man sich scheiden lässt, muss man zusammenkommen. Und es gibt das sogenannte Smell-Dating, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Das ist doch eine irre Kiste, oder? Sich nur darauf zu verlassen, dass der Geruch einem den richtigen Weg weist.
Ja, daran glaube ich ja auch nicht, also wir sind ja doch noch visuell geprägte Menschen. Wir müssen auch noch irgendwie jemanden attraktiv finden, visuell. Aber letztlich natürlich ist das, also was die Fortpflanzung bestimmt, wirklich entscheidend. Und das zeigt eigentlich, dass es diese Smell-Datings gibt.
Funktioniert ganz genau wie?
Sie tragen ein T-Shirt, möglichst unparfümiert, dass das den Körpergeruch annimmt, packen das T-Shirt in Plastik zum Beispiel und dann lassen Sie jemand anders, ohne das zu sehen, daran schnuppern und sagen, ob das attraktiv ist oder nicht. Und dann
trifft man sich.
Genau.
Der Duftexperte Robert Müller-Grünow ist zu Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Ostersonntag, HR1 der Talk mit Robert Müller-Grünow. Der ist mein Gast heute, Duftexperte. Wann und wie sind Sie eigentlich auf den Duft gekommen?
Das war wirklich ein Zufall. Von alleine bin ich da nicht drauf gekommen. Ich habe BWL studiert und hatte mein Examen gerade fertig. Da rief mich einer meiner besten Freunde an und fragte mich, ob ich nicht mit ihm zusammen eine Firma starten wolle. weil er ein Patent oder die Rechte an einem Patent gekauft hatte, das beschrieb die Möglichkeit, Bild und Ton mit Duft zu synchronisieren. Das heißt, denken Sie Duftfernsehen, Duftinternet, Duftbildschirme mit Filmen, die ganz präzise synchronisiert werden
das
mit
authentischen
Düften. Ja, ja, ich wollte eigentlich wieder zurück nach Brasilien, weil da hatte ich vorher gewohnt und ich wollte auf jeden Fall was Spannendes machen und das klang sehr, sehr spannend.
Also von Brasilien rein in den Duftpott.
Genau.
Nach Köln.
Ja,
so,
ich kam aus Köln, habe aber in Köln studiert.
Und dann hat er gesagt, wir wollen also Bilder und Ton mit Düften zusammenbringen und dann musste jemand mit ihnen riechen üben oder wie?
Ja, wir mussten dann anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Natürlich, wir hatten nicht mehr Wissen als ganz normale andere Menschen. Und es ist natürlich sehr komplex, aber was wir da gelernt haben, das war für uns bis heute sehr, sehr wichtig, weil wir haben gelernt, wie komplex Düfte sind, wie sensibel, wie genau man mit denen umgehen muss, dass wenn man irgendwo einen Duft kommunizieren, also erlebbar machen will, nicht einfach irgendwo hinsprühen kann, ja, sondern man muss Düfte speichern möglichst und sehr präzise ausbringen. Das heißt, als Beispiel, wir können Düfte irgendwo hinsprühen, dann verändern die sich aber über den Zeitraum. Dann hat man erst die Kopfnoten, dann die Herznoten und so. Es entwickelt sich ja wie so ein Parfum auf der Haut. Und das ist natürlich falsch, wenn wir eine bestimmte Information kommunizieren wollen, die sich nicht verändert, sondern die präzise eine Information vermitteln soll. Und das Gleiche betrifft die Intensität. Der schönste Duft...
Sonst wird er eklig. Der schönste Duft wird eklig, wenn es zu viel ist.
Ne? Genau. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man den Duft sehr genau dosieren kann.
Hm. Sind Sie eigentlich so einer, der an allem riecht? Also es gibt ja solche Menschen, die, wenn sie das Hemd morgens anziehen, riechen sie erstmal dran, ob es noch frisch ist oder so typisch Kühlschrank auf, am Käse riechen, an den Finger riechen, mag ich den noch essen und so. Sind Sie so jemand?
Geworden wahrscheinlich. Ja, 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 doch. Ich passe schon auf, nach was. Also, bevor ich irgendetwas anziehe, ob das frisch riecht oder nicht. Ja, ja.
Aber das kann ja so.
Von der Party irgendwie.
Das kann ja so desillusionierend sein auch, ne? Also, man denkt, oh, toll, lecker, Ziegenkäse, schön. Und dann riecht man da dran, dann riecht er so scharf. Und dann essen sie ihn nicht.
Mhm, genau. Esse ich nicht.
Wie sehr haben Sie denn Ihre direkte Umgebung beeinflusst? Also, Sie sitzen ja dann wahrscheinlich nicht allein am Frühstückstisch und dann sagt jemand, sag mal, das ist frisch.
Ja, ich glaube, die sind alle auch jetzt so sensibel. Also Kinder sind ja, ist ja auch interessant. Also
wie viele haben Sie?
Zwei Töchter. Die sind jetzt auch schon größer, aber die waren immer schon sensibel. Und das ist ganz normal eigentlich. Man sollte die dazu anhalten, weiter so sensibel zu bleiben. Aber Kinder sind sehr sensibel und reagieren auf Düfte sehr empfindlich. Man muss einfach denen dann auch erklären, dass das eine gute Sache ist, ja, dass man weiter so sensibel riechen sollte. Es ist ja was Gutes. Also Riechen ist ja toll.
Wir machen mal ein kleines Osterspiel. Ding Dong. Hallo Herr Müller-Grünow, Marco Schreil ist mein Name. Ich brauche dringend einen Osterduft. Wohin greifen Sie denn?
Ja, ich würde wahrscheinlich was ich mit Ostern verbinde, mir aussuchen. Und das sind Kindheitserinnerungen, weil Ostern habe ich ja sicherlich als Kind intensiver gefeiert irgendwo als heute. Und da habe ich Ostereier im Garten gesucht. Und das ist für mich irgendwie dieser Frühlingsnaturduft, der im Garten da ist. Das hängt also mit Gras zusammen, das hängt mit gerade sprießenden Pflanzen zusammen. Das ist für mich was Österliches.
Also der Frühling?
Frühling.
Also Frühling gleich Ostern, gleich Sonne, gleich hell, gleich Kinderspringen in kurzen weißen Hosen durch den Garten.
So ähnlich oder auch lang manchmal, aber ich bin nicht katholisch, also sonst würde ich wahrscheinlich den Kirchgeruch, der in der katholischen Kirche viel prägnanter ist als in der evangelischen Kirche, sage ich mal, hätte ich den wahrscheinlich noch genannt. Ja.
Robert Müller-Grünow ist Duftexperte. Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Der HR1 Talk am Ostersonntag mit Marco Schreil und mit dem Duftexperten Robert Müller-Grünow. Wie schnell ging es eigentlich bei uns beiden? Also wann haben Sie gewusst, okay, den kann ich riechen?
Unmittelbar. Also das.
Wonach rieche ich denn?
Ganz dezent. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Es ist ein Körpergeruch. Ich weiß gar nicht, ob sie den Duft tragen. Also wenn, dann ganz wenig. Mhm. Das ist aber auch wichtig. Also das spielt sicherlich eine wichtige Rolle und harmoniert mit ihrem eigenen Geruch. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Aber ganz dezent, zurückhaltend, warm.
Okay, gut. Alles richtig gemacht.
Ja, bestimmt.
Wie riecht ein Spiritus?
Im Zweifel unangenehm, aber das ist ja auch da wieder eine Frage, was Gelernten, ob man das mag oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die das positiv finden, wenn sie damit positive Erinnerungen verbinden. Ich könnte mir vorstellen gerade, dass Spiritus auch vielleicht leicht den Trigeminusnerv reizt.
Welcher ist das?
Trigeminus ist der Schmerznerv. Also,
tut weh, wenn man es riecht?
Ja, oder hat eine andere Reaktion. Das kann Wärme, Kälte empfinden, beeinflussen, das kann Schärfe suggerieren, das kann also alles Mögliche tun. Zum Beispiel Pfefferminz kühlt, ja vermeintlich, tut es ja nicht, aber adressiert den Trigeminusnerv, der für 15 Grad Temperaturempfinden verantwortlich ist. Mhm. Und bei Spiritus könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie bei Feuer, wenn es brennt zum Beispiel, wird der Trigeminusnerv aktiviert. Das kann was Unangenehmes sein und ein Warnsignal sein. Das würde ich mir sagen, ist bei Spiritus vielleicht auch.
Teen Spirit, Spiritus, ja. Nirvana, deshalb komme ich drauf. Sie möchten diesen Song Smells Like Teen Spirit hören, weil Ihnen der Song so gefällt, also musikalisch, oder weil es da halt um diesen Geruch geht?
Um beides. Mir gefällt der Song, ganz klar, und es geht um Duft und es geht, glaube ich, um eine Geschichte, so ist es zumindest übertragen. Da geht es um ein Deo, was Teen Spirit hieß und Spirit hier als Energie zu sehen, das aber wohl falsch verstanden wurde. Und er hatte wohl gedacht, dass es um irgendwie einen besonderen Duft ging. Und es war aber letztlich nur eben ein Massenprodukt, was er später erst rausfand, was als Deo für Teenies gedacht war.
Dann bringen wir den Spiritus jetzt mal ins Radio. Nirvana, Smells Like Teen Spirit für Robert Müller-Grünow, den Duftexperten, der zu Gast ist im HR1 Talk. Der Duftexperte Robert Müller-Grünow ist mein Gast heute im HR1 Talk. Sie haben es vorhin schon angeschnitten. Können Sie den Duft Ihrer Kindheit beschreiben?
Ja, also die prägnanten Momente betreffen sicherlich eben auch prägnante Erfahrungen. Also das Erinnerungsvermögen an Düfte ist ja sehr, sehr ausgeprägt. Viel ausgeprägter als das, was wir irgendwie audiovisuell wahrnehmen oder haptisch wahrnehmen. Wir können uns also an Düfte besser erinnern als an alles andere. Mhm. Und das geht eben ganz tief in die Kindheit zurück. Es wird jedem so gehen, dass er bestimmte Düfte, die er aus der Kindheit kennt und im Erwachsenenalter plötzlich irgendwo wieder wahrnimmt, unverhofft. Dass ihn dazu in der Lage versetzt, ganze Filme vors innere Auge zu holen, Erinnerungen, die ganz komplex sind, die aber für immer verloren gewesen wären, wenn er nicht diesen Duft plötzlich wieder gehabt hätte. So, und was bei mir ist sicherlich so Urlaubsmomente. 10 Jahre lang haben wir jeden Sommer in Nordspanien verbracht. Und die schönste Situation und die größte Vorfreude, die ich hatte, ist, wenn wir das Auto geparkt haben, in Ollambre, Playa de Ollambre heißt das, in der Nähe von Comillas, in der Nähe von Santander in Nordspanien. Und Auto geparkt haben und dann über eine Düne gelaufen sind, um dann zu diesem wunderbaren Strand zu kommen. Und der Weg über diese Düne hat einen ganz eigenen Geruch. Also der Sand, bestimmte Heidekräuter und so, die da wuchsen oder heute noch wachsen, haben einen ganz eigentümlichen Geruch. Und dann kommt das Wasser dazu. Es ist nämlich auch ein Süßwasserfluss, der fließt dort ins Meer. Und sie haben Süßwasser und Salzwasser und diese Düne zusammen. Das ist ein ganz besonders toller Geruch. Und ich habe diesen Duft sonst auf der Welt so kaum irgendwo wahrgenommen, außer in Uruguay, in Südamerika, wo es eben eine ähnliche Situationen gibt. Auch das ist komisch, das ist sehr speziell, weil da gibt es nämlich viele Lagunen, Süßwasserlagunen, die sich zum Meer öffnen und ähnlich strukturierte Dünen. Also da kommt man dem Duft nahe.
Sind es eigentlich nur die schönen oder sind es auch mal die schlimmen Düfte, die einem ein Leben lang in Erinnerung bleiben?
Beides, aber was Sie als schlimm und als schön assoziieren, das habe ich auch gelernt. Ne?
Ich kann es Ihnen sagen, also wenn ich von Ihren Kindheitserinnerungen und von Ihrem Duft der Kindheit höre, von Nordspanien, von Meer, von speziellen Kräutern, ich denke an Turnhalle, an Matte, an so Ledermedizinbälle, an Staub. Ich war Turner und Leichtathlet, das ist der Duft meiner Kindheit. Aber das ist jetzt kein angenehmer Duft, da gab es bestimmt auch noch schönere. Also ich kann mich eher an den Duft erinnern, als an Großmutters Parfum zum Beispiel.
Ja, ich auch. Und ich bin kein Turner. Ich laufe unheimlich gerne, aber Turnen hasse ich. Oder habe es früher gehasst in der Schule. Und der Duft von Turnmatten, also das versetzt mich eher in ein unangenehmes Gefühl auf jeden Fall. Das mochte ich gar nicht.
Und dann gibt es ja aber diese Düfte, die sich irgendwie verändern. Also auch da, Beispiel, ich bin als Kind total gern mit meinen Eltern an die Tankstelle gefahren. Ja. Ich habe das geliebt. Ja. Ich hätte dort wohnen können. Mhm. Ich war wahrscheinlich Dauerhai. Ja? Ja. Wenn ich heute an die Tankstelle fahre, wird es mir übel. Ich muss da zügig wieder weg.
Die haben den Duft verändert vom Benzin. Ne? Also das ist bewusst so. Also die haben die Zusammensetzung geändert, weil das war natürlich attraktiv. Es war wie eine Droge, wirkte das. Es geht übers reine Riechen auch hinaus. Also es versetzte einen in positive Stimmung. Und das wurde aber auch erkannt.
Also passen Düfte auch zu bestimmten Zeiten? Also man könnte einen Duft versprühen und sagen, 30er Jahre, 80er Jahre.
Ja, absolut.
Was ja immer gleich riecht, sind Babys. Babys riechen doch immer schön und rochen schon immer schön und werden immer schön riechen. Wie kommt das denn?
Die müssen vermitteln, dass man das toll findet, dass man den Duft toll findet, sich drum kümmert, dass man Empathie entwickelt, dass man Fürsorge entwickelt und in eine positive emotionale Stimmung kommt. So funktioniert eben Duft. Also das ist genau ein gutes Beispiel dafür, dass man über Duft das Verhalten komplett ändern kann oder in eine Richtung drehen kann.
Jetzt riechen ganz viele Mütter und Väter mal ganz kurz an ihrem Nachwuchs und freuen sich, dass er da ist. Macht ein gutes Gefühl.
Ja, macht ein gutes Gefühl.
Robert Müller-Grünow, der Duftexperte im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Robert Müller-Grünow ist zu Gast im Ostersonntagstalk in HR1. Sie müssen Ihr Überraschungs-Osterei nicht suchen heute. Sie müssen es aber auspacken. Es ist ein akustisches am Telefon. Sie dürfen loslegen, Schleifchen aufmachen. Arbeiten Sie sich mal vor. Haben Sie eine Ahnung, was da so vor sich hin lächelt und räuspert?
Nein.
Guten Tag in die Telefonleitung.
Ja, guten Tag.
Gesa.
Ja.
Ach Gott.
Ja, und wer ist es?
Gesa Schön.
Gesa Schön ist wer?
Ja, ich würde das nicht gerne hören, aber ich denke, einer der wirklich weltweit absolut besten Parfümeure.
Jawohl, Gesa Schön, herzlich willkommen im HR1 Talk. Schön, dass Sie am Telefon
Hallo.
Sind. Sie sind Parfümdesigner, Parfümeur. Sie zwei arbeiten zusammen. Wie und wo haben sich denn Ihre Wege jetzt ganz genau gekreuzt?
Robert und ich, wir haben uns, glaube ich, ganz am Anfang mal über die Sissel Tolas kennengelernt. Eine Künstlerin aus Berlin, mit der Robert zusammengearbeitet hat für ein Projekt. Und wie es dann eben kam, Robert braucht ja nun auch für seine Kunden und für Leute, die eben Parfümöle haben, brauchen, um sie eben vor allem auch im Raum zu verteilen, braucht er ja neue Gerüche, die eben passend sind zum Kunden, zum jeweiligen Projekt und was auch immer es geht. Und so sind wir dann damals ins Gespräch gekommen und ich war nun auch damals derjenige, der eben für diese Künstlerin diese Gerüche gemacht hat. Und da lag es nahe, dass wir also mal auch zusammenarbeiten, um selber Parfümöle zusammenzuentwickeln.
Herr Schön, wie muss ich mir das denn vorstellen? Sie zwei zusammen in der Arbeit. Wer macht was? Wie geht es los?
Na, Robert ist schon derjenige, der eben den Kundenkontakt hat und der Ideen hat, um Leuten eben Geruch auf den Leib zu schneidern. Und der also das schafft, den Leuten das näher zu bringen. Ich bin dann derjenige, der reinkommt und versucht, das, was verlangt wird, olfaktorisch umzusetzen, weil natürlich die Anforderungen schon jeweils völlig unterschiedlich sind. Also wir haben das schon zusammen gemacht für eine Bank und wir haben das schon auch gemacht für Künstler und für konkrete Projekte, wo also ein Eau de Toilette bei rauskommen musste, für ganz unterschiedliche Sachen.
Hm. Wer von Ihnen ist der Ansager?
Also Robert ist schon der Ansager. Robert ist, wie gesagt, der, der den Kundenkontakt hat, der kommt dann zu mir und sagt, pass auf, da ist Firma X, die wollen das und das haben.
Ja.
Wie können wir das umsetzen? Und dann sprechen wir, dann versuchen wir, ob wir was sehr verrückt Neues machen können oder ob wir was eher Konservatives und was Langweiliges machen müssen. Das hängt immer davon ab. Das ist völlig unterschiedlich von Kunde zu Kunde.
Ja. Lieber Gesa, schön, dass Sie zwei zusammen funktionieren, was die Arbeit betrifft. Das habe ich jetzt verstanden. Was ist denn das für ein Mensch, der mir gegenüber sitzt? Dieser Mann mit dem weißen Hemd und dem blauen Polunder drüber, mit diesen leicht grauen Haaren, die nach hinten gegelt sind. Ich kann ihm nur ins Gesicht gucken. Was sagen Sie denn? Sie haben wahrscheinlich schon was von seiner Seele entdeckt.
Also Robert ist schon ein sehr spezieller Typ, aber auch ein sehr cooler Typ, weil er vor allem großes Interesse für Kunst hat. Und ich bin auch Kunstfreund, ich komme auch aus dem Kunsthaushalt. Das ist schon mal was, was uns, glaube ich, sehr vereint. Also wir kennen uns beide, glaube ich, ganz gut in der Kunstwelt aus. Das ist schon mal ein Brett. Ansonsten ist er einfach ein sehr angenehmer Typ, sehr umgänglich. Man kann sich über alles unterhalten, er ist sehr offen. Das mit seinen Haaren, das ist auch seine Sache, also da habe ich nichts mit zu tun. Insofern ist es ein cooler Typ, muss ich sagen.
Gesa Schön ist Parfümeur und Überraschungsgast für Robert Müller-Grünow hier im HR1 Talk. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen frohe Ostertage.
Das ist ganz großartig, das wünsche ich Ihnen auch.
Herzlichen Dank.
Gesa, danke.
Gerne.
Liebe Grüße,
ja.
Tschüss.
Ciao.
Wir bringen Sie gleich auf den aktuellen Stand der Dinge, die Nachrichten um 11 und dann machen wir weiter. Robert Müller-Grünow, Duftexperte hier im HR1 Talk. Und was dieser Duft im Klamottengeschäft oder im Supermarkt mit uns noch so anstellen kann, das können wir in der nächsten Stunde besprechen. Die geheime Macht der Düfte, so heißt das Buch von Robert Müller-Grünow, meinem Gast im HR1 Talk an diesem Ostersonntag. Wie mächtig sind denn Düfte?
Ja, sehr. Also wir sind ja erstmal visuell geprägte Menschen, die erstmal schauen, offenbar. Aber Düfte haben eine unmittelbare Wirkung. Das heißt, wenn wir einen Raum betreten, einen Menschen treffen oder ein Produkt in die Hand nehmen zum Beispiel, bestimmt der Duft, der da ist. Duftneutralität gibt es ja nicht. Bestimmt den ersten Eindruck, weil der Duft als allererstes verarbeitet wird im Gehirn, am allerschnellsten verarbeitet wird und als einziger Sinnesreiz nicht rational gefiltert werden kann. Das heißt, Sie betreten einen Raum, der sieht ganz toll aus zum Beispiel, mit wunderschön gestaltet, tolles Licht gesetzt, tolle Farben, Materialien. Mhm. Und er riecht ja auch irgendwie, aber eben zufällig geprägt durch das, was da verbaut ist, durch die Materialien, durch die Wände, durch den Boden zum Beispiel.
Das heißt also, ich werde befriedigt oder hingeschoben in eine Richtung, wenn der Duft dazu stimmt?
Naja, natürlich.
Manipuliert?
So wie durch das Licht und die Farben und Materialien auch. Ja, also Sie kriegen eine emotionale Reaktion, die sofort unmittelbar da ist.
Ich habe mir neulich ein Hemd gekauft und das hing so aufdrapiert auf so einem Bügel an der Stange und ich habe das dann angezogen und noch diese Chemie drin gerochen. Mhm. Warum ist mir das nicht unsympathisch geworden? Warum habe ich es trotzdem mitgenommen?
Das ist eine gute Frage, weil mir ist das zum Beispiel unsympathisch. Vielleicht haben sie es einfach gelernt, dass es so sein muss. Mhm. Ja, dass ihre Lieblingshemden haben alle so gerochen, zum Beispiel.
Dann gibt es aber auch das ganze Gegenteil. Ich nenne die Marke mal, diese amerikanische Abercrombie & Fitch Marke. Wenn man da eine Minute zu lang drin ist, kriegt man den Geruch ja an sich selbst den ganzen Tag nicht wieder ab. Mhm. Das ist doch schon unangenehm, oder?
Für uns auf jeden Fall, aber für die Zielgruppe, die in den Jahren adressiert wurde, die das eben so intensiv genutzt wurde, für die war das ganz toll. Also typischerweise, alle meine Kunden sagen, wir wollen Duft, aber wir wollen genau das Gegenteil von dem, was Abercrombie macht. Verstehe ich, ist auch genau richtig. Aber für den Moment war das auch in dem Kontext der anderen Sinnesreize, die adressiert werden. Also die haben ja zum Beispiel viel zu laute Musik gemacht. Es war viel zu dunkel.
Die Menschen, die verkauft haben, waren zu nackig.
Genau, es wurde also alle Sinne benebelt, ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so eben auch viel zu viel Duft ausgebracht. Aber das war letztlich für die Zielgruppe genau richtig, zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitraum. Was ich letztlich ganz toll finde, weil es wurde eine ganze Generation für das Thema sensibilisiert.
Ich habe mich neulich gefragt, ob wir unser Leben viel zu sehr beduften. Also man kommt in ein Geschäft und es riecht. Man kommt nach Hause und dann soll es bitte auch ganz besonders gut riechen. Man geht irgendwo in die Gästetoilette und dann steht diese kleine Flasche mit diesen vielen Stäbchen drin oder eine Kerze, die an ist. Ist es nicht too much?
Also ich finde nicht, aber Duft ist ein sehr sensibles Medium. Also Sie müssen mit Düften sehr vorsichtig umgehen und die Dosierung ist wichtig. Aber Duftneutralität gibt es ja nicht. Es riecht ja alles. Also es gibt ja keine Räume, in denen nicht Millionen von Duftmolekülen umherschwirren. Und der größte, letztlich immer, der größte Duftträger ist der Mensch selber, der über seine Textilien, über Haut, über den Körper Düfte in Räumen bringt und wieder mit rausnimmt. Wenn Sie aber Düfte einsetzen, und das ist eben etwas, zurückkommt auf Ihre Frage, ist nicht alles zu viel beduftet? Ich würde sagen, in Deutschland typischerweise nicht. Aber es gibt Orte, die finde ich auch ganz schrecklich. Typischerweise zum Beispiel Las Vegas. Mhm. Das ist der Albtraum. Da gehen Sie in ein Hotel, es kommen rein, die Lobby ist beduftet, dann gehen Sie ins Casino, das ist beduftet, dann kommen Sie ins Zimmer, das ist beduftet. Dann gehen Sie da raus in eine Shopping Mall, die ist beduftet und jeder Shop in der Shopping Mall ist auch beduftet.
Ich sage Ihnen auch, warum? Weil die dort rauchen dürfen.
Ja, aber das hat, glaube ich, damit noch nicht mehr zu tun. Es geht darum, der eine will den anderen übertünchen oder noch stärker seine Identität vermitteln. Und
Machtkampf.
Ja, ein bisschen. Und das ist nicht schön. Ja? Also Duft ist ein sehr sensibles Medium. Wir müssen sehr, sehr sensibel damit umgehen. Und darum ist es auch so wichtig, gerade im professionellen Bereich, dass man nicht immer irgendwo irgendwie was hinsprüht, sondern dass man sehr präzise damit umgeht, es steuerbar macht, also genau dosiert, genau bestimmt, wie viel Duft will ich eigentlich irgendwo haben.
Wir sind an der Nase heute. Der HR1 Talk mit dem Duftexperten Robert Müller-Grünow. Ich habe den Fragebogen für Sie. Das sind so Halbsätze und Sie machen sie bitte zu Ende, ja?
Okay.
Jetzt kneifen Sie die Augen zusammen, ja. Weil das mögen Sie nicht, oder wie?
Ah.
Nee? Ich bin ganz sanft.
Gut.
Mein liebstes Privileg als Duftexperte ist,
dass ich mit ganz tollen Leuten zu tun haben darf, die sich zum ersten Mal mit dem Thema professionell beschäftigen.
Ich hasse es, wenn
jemand ignorant ist generell und auch das Thema Duft so vernachlässigt und sagt, es sei nicht wichtig, weil er sich noch nie bewusst darüber Gedanken gemacht hat.
Von meinen Eltern habe ich außer Riechen gelernt, dass
man immer etwas haben muss und ein Stück damit weg sein, bevor man sagt, dass man es wirklich hat.
Das müssen Sie noch erklären.
Ja, das ist kompliziert. Also meine Mutter sagt immer, wenn man sich freut über irgendetwas, dann soll man es erst haben und ein Stück damit weg sein, um sicher zu sein, dass man es auch wirklich hat.
So typische Kriegsgeneration. Ich hab was und jetzt renne ich weg und wenn ich sicher bin, dann schaue ich es nochmal an und freue mich dann.
Ja, genau, Kiff-Generation. Aber meine Mutter ist aber in Spanien aufgewachsen, darum auch die hohe Verbindung nach Spanien oder die intensive, genau.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1 Euro.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Meine Kinder.
2 Stück?
2.
Wie alt sind die jetzt?
18 und 16.
Dann sind sie jetzt los bald.
Ja, die eine ist schon in Südamerika gerade, genau.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass man, das ist aber gar nicht dumm, dass man für seine Argumente kämpfen muss.
Sind Sie Frühaufsteher oder Langschläfer?
Gute Frage. Ich stehe immer so um 7:15 auf. Mhm. Was, ist das spät oder früh?
Das ist Betrachtungssache. Ja. Fahren Sie Taxi oder Straßenbahn?
Beides.
Nehmen Sie das Handy oder das Festnetz?
Handy.
Patrick Süskind.
Toller Schriftsteller, der sich so tief in das Thema Duft eingearbeitet hat, ganz offensichtlich, und ein wirklich wichtiges Buch geschrieben hat. Ja.
Nämlich Das Parfüm.
Das Parfum.
Parfum. Parfüm ist scheußlich, oder?
Ich sage immer Parfum, aber in Deutsch heißt es Das Parfüm.
Es riecht schöner in Brasilien oder den Vereinigten Staaten?
Brasilien.
Da haben Sie gerade einmal tief eingeatmet.
Ich habe gerade den Duft mir vorgestellt.
Und was für ein Duft kam raus?
Den ich morgens habe, wenn ich lande in Brasilien, in Rio oder São Paulo, der typischerweise so feucht, heiß, tropisch ist. Wunderbar.
Gefahren riechen. Geht das?
Ja. Ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt zu riechen, weil wir nicht abhängig sind davon, Gefahren wahrzunehmen, also Tiere zu riechen oder Feuer oder irgendwelche anderen bedrohlichen Situationen. Aber das geht natürlich, ja. Geruch von Gas oder in Flugzeugen werden Crews darauf trainiert, da arbeiten wir auch dran, dass sie bestimmte Warndüfte, bestimmte Gefahrendüfte sofort unmittelbar wahrnehmen und auch identifizieren, woher sie kommen.
Im nächsten Leben wäre ich gerne
Unternehmer in Brasilien.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Unserer Bundeskanzlerin.
Weil Sie wissen wollen, wie sie riecht oder
ich
was sie
zu erzählen? Ich habe sie noch nie gesehen und noch nie getroffen, noch nie unterhalten. Würde mich interessieren, ja.
Mich würde mal interessieren, wie sie riecht.
Ja, würde mich auch interessieren.
Man hat irgendwie keine Vorstellung, ne?
Nee, ganz schwer. Also ich wüsste nicht, was sie für einen Duft tragen würde. Also wahrscheinlich irgendwas sehr Zurückhaltendes, würde ich vermuten.
Und wir nennen es die Raute.
Genau. Schön.
Robert Müller-Grünow im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk mit Marco Schreil und mit meinem Gast Robert Müller-Grünow. Duftexperte ist der Mann. Die geheime Macht der Düfte heißt sein Buch. Der Duft von David Bowie. Können Sie da vielleicht irgendwas sagen, wenn man dieses Bild hat von diesem Mann, der leider nicht mehr unter uns ist? Wie mag der gerochen haben?
Ich würde vermuten, androgyn. Also nicht besonders prägnant männlich oder weiblich, sondern wahrscheinlich sehr abstrakt und anspruchsvoll.
Anspruchsvoll, weil?
Ja, weil er ein besonderer Mensch war und ganz außerordentlich Musik gemacht hat. Und so würde ich denken, war sein Leben auch, soweit ich das beurteilen kann. Und so würde er auch keinen Duft aus der Parfümerie kaufen, sondern einfach sehr speziell darüber nachdenken, wie er riechen muss.
Wenn wir jetzt für Sie Where Are We Now spielen, sollen wir ganz laut drehen oder ganz leise? Sollen wir uns zwischendrin weiter unterhalten oder wollen Sie kurz für sich sein? Was ist das für ein Song für Sie?
Es ist ein sehr reflektiertes Lied, was auch sein eigenes Leben, glaube ich, reflektiert und dazu anspornt, auch über sich selber nachzudenken, denke ich.
Kurze Selbstfindungszeit mit Where Are We Now? David Bowie für Robert Müller-Grünow, meinem Gast im HR1 Talk.
Had to get the train from Potsdamer Platz.
HR1, der Talk mit dem Duftexperten Robert Müller-Grünow. Wir haben schon viel erfahren heute Vormittag über Düfte und was sie bewirken. Der Unterschied zwischen Duft und Gestank, wo ist diese Grenze?
Das ist was Gelerntes zunächst. Also was wir als positiv oder negativ assoziieren, ist geprägt durch das, was wir damit an Erinnerungen verbinden. Es gibt Gerüche, die wir zum Beispiel als Gestank assoziieren würden oder furchtbar fänden, wohingegen es vielleicht ganz andere Menschen gibt, die den Duft ganz toll finden können.
1738 Paris zum Beispiel. Dieser Duft, den Sie kreiert haben zu dem Film Das Parfüm, Das Parfum von Patrick Süskind, das beschreiben Sie in Ihrem Buch. Sie sagen, dieser Duft ist?
Schrecklich.
Und andere Menschen sagten?
Ja, damals vor allen Dingen, dass der ganz toll ist. Oder heute Künstler sagen, dass das ein Duft sein könnte, der zum Beispiel heute bei Avantgardisten in Paris als Parfum sehr erfolgreich sein könnte.
Wie kommt das?
Also zunächst mal ist das ein Duft, der riecht nach Fäkalien, nach verwesendem Fisch und nach der Situation im Mittelalter. Stellen Sie sich einfach vor, Paris 1738, auf einem Marktplatz wird Grenouille geboren, im Abwasser unter dem Marktstand.
Der Hauptdarsteller?
Der Hauptdarsteller, da liegen verwesende Fische und Fäkalien und alles wird da zusammen im Wasser zusammengeschwemmt und so stinkt das oder riecht das da. So, das ist also zunächst mal wirklich überhaupt so gar nichts Schönes. Und wir haben eben versucht, mit Christoph Lordimiel, auch einem sehr, sehr guten Parfümeur in den USA, ist er jetzt, die Düfte für diesen Film zu entwickeln. Und dabei kam eben dieser eine Geruch eben als prägnanter, wichtiger Geruch in dem Film eben auch raus. Und Pierre Hugues, das ist vielleicht der wichtigste zeitgenössische französische Künstler zur Zeit, der hat diesen Duft wahrgenommen und hat gesagt, großartig, also die Künstlerfreunde in Paris fänden das ganz sensationell.
Die Geschichte mit dem Schweiß. Können Sie mir das erklären, warum es Menschen gibt, deren Schweiß ich nicht wahrnehme und es Menschen gibt, die den Raum betreten und ich mir denke so, wow, das riecht aber scharf.
Das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Es hängt mit Nahrungsmitteln zusammen und es kann aber auch mit Krankheiten zu tun haben. Viele Krankheiten kann man riechen und werden auch über den Schweiß vermittelt. Und was den Schweiß angeht, ist etwas sehr Komplexes. Schweiß ist ein sehr interessantes Thema. Zum Beispiel ein Sportschweiß riecht im Zweifel, wenn er frisch ist, wenn er noch nicht sich zersetzt hat natürlich, sehr, sehr positiv, ganz frisch, energetisch. Na, wir haben es so weit gegangen, dass wir Schweißdüfte schon mal entwickelt haben als Parfum. Und von einer Gruppe von 200 Leuten in den USA haben wir einen Test gemacht. Also das waren alles Profis, also Duftprofis. Ja. Da haben wir Neuentwicklungen gezeigt, Parfums gezeigt und ein Parfum war eigentlich nur ein neuer, frischer Schweißduft. Und wir haben dann nachher abstimmen lassen, welches die interessanteste Neuentwicklung ist, des Dufts. Und dann haben mit Abstand haben alle den Schweißduft als den angenehmsten Duft assoziiert.
Aber geht es Ihnen nicht auch so? Ich habe bei Schweiß direkt die Assoziation von so einer Umkleidekabine, 15- bis 18-jährige Jungs und du denkst, aber
da müffelst.
Oh, ja, wo sind diese 20 Gorillas versteckt?
Ja, nee, das ist was anderes. Aber wenn Sie einen frischen Schweißduft, wenn sie laufen gehen oder so und frischer Sportschweiß, der ganz frisch ist, auf frischem T-Shirt, das kann was total Schönes sein.
Wir müssen über eine Situation reden, Herr Müller-Grünow. Diese Kategorie Gestank, ne? Typische Situation. Er geht zur Toilette, macht sein Geschäft, sie muss Haare kämmen, macht dieses typische Boah, ja? Wo wir doch wissen, es riecht bei uns allen gleich. Warum akzeptieren wir unser eigenes Geschäft, aber das von jemand anders nicht?
Tun wir das? Also ich mag das auch nicht. Also ich mag, wenn ich auf Toilette war, wenn es dann danach riecht, finde ich das genauso unangenehm.
Was machen Sie denn da?
Fenster auf.
Und wenn man kein Fenster hat? Streichholz? Hilft das wirklich?
Ja.
Was passiert denn da?
Es gibt ja ganz viele Arten, Möglichkeiten, Düfte zu maskieren, zu verhindern. Es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Und beim Streichholz ist es wirklich so, es maskiert wahrscheinlich gut. Duft funktioniert ja wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, ein Duftmolekül fliegt durch die Luft, kommt in die Nase und dann haben wir 350 ungefähr verschiedene Riechrezeptoren. Und das Duftmolekül passt nur auf einen einzigen Riechrezeptor. Das ist wie ein Schlüssel und ein Schloss. So, und seitdem Professor Hart in der Ruhr-Universität Bochum die ersten Riechrezeptoren identifiziert hat, sind wir in der Lage, Molekülstrukturen zu nutzen, um diese Rezeptoren zu belegen, also zu besetzen. Also Moleküle zu schaffen, die wie ein Schlüssel auf diesen Schloss passen.
Also muss was kommen, was auf meinen, Sie wissen schon,
genau.
Wenn das Geschäft vorbei ist, drauf passt.
Exakt.
Und das ist das Streichholz.
Das könnte so sein, dass das der Streichholz ist, dass dieser Geruch genau sich darauf setzt. Es kann aber auch andere Gründe haben, was gar nicht so genau vielleicht bekannt ist heute. Aber es funktioniert. Ja, funktioniert.
Also sind wir einfach alle mal so ein kleines bisschen entspannter, ja? Nachher, nach dem Mittagessen, wenn Fati sich einmal verdrückt, dann gibt man ihm einfach ein Streichholz mit.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
Robert Müller-Grünow ist der Mann mit der feinen Nase, der Duftexperte. Was nimmt man eigentlich Menschen, wenn sie nicht riechen können?
Ganz viel Lebensqualität. Sie nehmen eben den Geschmack.
Weil Geschmack und Riechen automatisch zusammenhängt.
Exakt. Also das, was sie schmecken, wird ja außer salzig, süß, sauer, bitter und Umami komplett über die Nase, über die hinteren Riechrezeptoren in der Nase kommuniziert. Das heißt, sie schmecken übers Riechen, ganz klar. Und wenn sie nicht mehr riechen können, dann schmecken sie auch nicht mehr. Mhm. Und ein ganz wichtiger Sinn geht dann eben verloren.
Anosmie heißt das, diese Krankheit. Wie viele Menschen sind davon betroffen?
Es sind wenige, die aber, wenn man sie dann fragt, sich sehr genau darüber bewusst sind, was ihnen fehlt. Also die Selbstmordrate bei denjenigen, die den Riechsinn verloren haben, ist relativ hoch, ja, weil wirklich was ganz Wichtiges, Emotionales fehlt.
Das ist ein ernsthaftes Thema. Ja. Ich versuche es mal wieder Ostersonntag-like zu biegen. Wenn nachher das Essen bei der Schwiegermutter ansteht und man genau weiß, man mag deren Mischgemüse wieder nicht. Nase zuhalten, rein damit, funktioniert?
Ja, ein bisschen Überwindung muss dann wohl dabei sein.
Also ist schon so, dass die Nase uns auch, wenn wir sie ausschalten, im Leben mal drüber hilft. Also wir alle kennen das, ne? Als Kind, ich mochte keinen Grießbrei. Und ich habe mir beim Essen in der Schulküche die Nase zugehalten und das reingelöffelt. Also funktioniert.
Ja, natürlich. Nase zuhalten, dann können Sie es essen und es funktioniert natürlich. Könnte es halbwegs ertragen. Vielleicht bleibt immer noch was nachher übrig, wenn Sie die Nase wieder, irgendwann müssen Sie atmen und wenn Sie atmen, riechen Sie auch irgendwie. Also ja.
Und dann lese ich in Ihrem Buch, dass das auch irgendwie funktioniert, wenn ich mir die Nase zuhalte und esse, quasi auch abnehme. Ist das so, weil ich weniger esse?
Ja, definitiv. Also ich merken Sie vielleicht auch, wenn Sie mal eine ganz schwere Erkältung oder Grippe haben und Viren, die Ihre Rezeptoren angreifen und Sie nicht mehr riechen, haben Sie eigentlich keine Lust mehr zu essen. Also Sie haben zwar noch ein gewisses Hungergefühl, das wird aber ziemlich schnell erfüllt und sowas wie Appetit entsteht da nicht mehr.
Lieber Robert Müller-Grünow, wir sind fast am Ende unserer Sendung und unsere Gäste dürfen dann immer etwas auswendig aufsagen, wenn sie wollen. Ein Spruch, eine Zeile, ein Vers, eine Lebensweisheit. Was umgibt Sie denn für einen Spruch?
Ich habe keinen Spruch, aber ich meine, eigentlich ein Appell, mit offener Nase durch die Welt zu laufen, bewusst zu riechen, das ist wirklich was, was extrem bereichert und großen Spaß macht.
Wo können wir anfangen? An welcher Stelle? Wie üben wir das?
Überall. An sich selber zu riechen, in dem Raum zu riechen, in dem man sitzt, wenn Sie den Raum verlassen und woanders hingehen. Es riecht alles. Duftneutralität gibt es nicht. Und das versuchen einzuordnen, ist eine tolle Übung und vor allen Dingen eine wunderbare Übung fürs Gehirn, weil wenn Sie bewusst versuchen zu riechen, dies alle Gehirnareale aktiviert, als einziger Sinnesreiz. Also es ist ein wunderbares Gedächtnistraining und es macht großen Spaß.
Dann haben Sie uns jetzt animiert, Robert Müller-Grünow, der Duftexperte. Jetzt sind wir drin in diesem Ostersonntag. Die Geschichte mit dem Mischgemüse bei der Schwiegermutter kriegen wir also heute alle hin. Sie können unsere Sendung nochmal nachhören, der Podcast hr1.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Herzlichen Dank für den Besuch.
Ich danke Ihnen.
Riechen Sie gut.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
HR1. Genau meins.